Text durchzugehen und nicht so sehr ein Thema zu suchen. Aber heute ist sozusagen der Abschluss. Und heute geht es um Kampf. Es geht um den großen Kampf. Und es gibt eine Geschichte, die kennt ihr vielleicht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und da geht es darum, es gibt zwei Wölfe in deinem Leben, die miteinander kämpfen. Welcher Wolf gewinnt? Und die Antwort ist, der, den du fütterst. Der Wolf, den du fütterst, der gewinnt. Es gibt in diesem Römer 8 eine ganze Menge Zitate, habe ich festgestellt, die man so auswendig kennt. Und ganz, ganz viele davon wurden auch vertont. So als Lobpreisleiter fallen mir da sofort ganz viele Lieder ein, die wir nachher auch teilweise singen werden, die einige Zitate aus dem Römer 8 aufgreifen. Ich fand das sehr interessant, auch mal im Zusammenhang zu lesen. Man kennt manche Verse immer noch so einzeln. Und die werden dann zitiert oder die zieht man dann zum neuen Jahr und dann liest man seine Jahreslosung. Aber das mal im Zusammenhang zu lesen, ist echt ganz interessant und auch wichtig. Und es gibt hier so die Geschichte von einem Kampf in Römer 8. Immer wieder kommt das vor, obwohl die Verse selber eigentlich total positiv sind und fröhlich sind, werde ich auch gleich sagen, aber es geht um einen Kampf zwischen dem, was ich will, was meine sündige Natur will und von dem, was Gottes Geist eigentlich will in meinem Leben. Ich vermute mal, ihr alle kennt diesen Kampf. Ja, man kann das in vieler Hinsicht interpretieren, Kampf zwischen Gut und Böse, dem was richtig, was falsch ist. Ich möchte das heute auf diese biblischen Themen mal übertragen. Wir kämpfen oder in uns kämpfen, das ist wie zwei Wölfe. Die Erlösung durch Jesus Christus, das ist ist auf der einen Seite eine Herausforderung. Es ist ein Geschenk und gleichzeitig eine Herausforderung. Wir sollen jetzt plötzlich nach Gottes Maßstäben leben, wir sollen als Christen leben, wir sollen heilig sein, wie wir auch gerade gesungen haben, so wie Gott heilig ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wie kann das denn gehen? Und das Schöne ist, dass Römer 8 von zwei sehr positiven Versen umklammert wird. Und das macht schon mal deutlich, dass die Grundausrichtung dieses Kapitels fröhlich ist, positiv ist, ermutigend ist, auch wenn es zwischenzeitlich mal anstrengend wird. Das fängt an mit dem Vers, es gibt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Amen. Ja, keine Verurteilung mehr. Das ist ein richtig guter Einstieg. Und den Ausstieg, den kennen viele auch. Da heißt es nämlich, denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Also das ist die Klammer, die über allem steht. Der ganze Kampf ist eingeklammert in diese beiden hervorragenden Tatsachen. Und das macht uns schon mal sicher, das hilft uns schon mal nach vorne zu gehen, positiv nach vorne zu sehen und keine Angst zu haben. Und wie gesagt, viele dieser Dinge singen wir auch in Anbetungsliedern. Aber dann kommen zwischendrin diese zwei Gesetze heraus. Damit geht es dann so los in Römer 8. Und dann heißt es in Römer 8, 2 bis 3, denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich vom Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das Gesetz des Mose, also das sind die ganzen Gesetze, die wir in den Mosebüchern lesen, da sind die 10 Gebote mit dabei, aber es gab damals beim Volk Israel noch hunderte weiterer Gebote, die sie wirklich befolgen mussten. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur. Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben, und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Und in Vers 5 geht es dann weiter, denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Aber was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt wird, kann Gott niemals gefallen. Ich glaube, da wird schon deutlich, dieses, das, was ich will und das, was Gott will. Und das sind so diese beiden Wölfe in uns, die miteinander kämpfen und streiten. Du kannst jetzt mal für dich schon mal die Frage beantworten, wie war dann so dieser Kampf in der letzten Woche? Welcher Wolf hat dann bei dir gewonnen? Ist nicht immer so positiv, oder? Manchmal ist das auch ganz anders. Das Gesetz von Mose war eigentlich gar nicht schlecht. Das war ja auch nicht von Mose. Das hat Mose nur bekommen, nämlich von Gott. Und Mose hat es dann weitergegeben. Das war eigentlich ein Gebot, das waren Gebote, die Gott gegeben hat. Und Gott gibt keine schlechten Dinge. Aber das Problem war, das scheiterte alles an der menschlichen Natur. Und das ist grundsätzlich das Problem. Heutzutage auch mit ganz, ganz vielen Überlegungen, Ideologien, Glaubensrichtungen, auch Religionen und so, die scheitern eigentlich immer an der menschlichen Natur. Es könnte theoretisch alles ganz toll sein, wenn da nicht der Mensch wäre, wir wären. Also es gibt beispielsweise auch im Kommunismus ganz gute Gedanken, die man auch in der Bibel findet. Ja, auch die erste Gemeinde, heißt es, die hatten alles zusammen, die haben also richtig in so einer Kommune gelebt, alles geteilt, da gab es keinen Besitz. Also die richtigen Kommunisten würden sich freuen. Das Problem, auch der Kommunismus und auch damals die erste Gemeinde letztendlich, immer wieder scheitern wir an der menschlichen Natur. Wir Menschen teilen halt einfach nicht so gerne. Wir Menschen sind doch gerne überheblich. Wir halten uns doch selber für was Besseres als andere. Wir sind doch sehr von uns selber eingenommen. Und deswegen hat ja Paulus auch einige Kapitel vorher, in Kapitel 3 dieses Römerbriefs geschrieben, jeder Mensch ist ein Sünder. Und da ist nichts Gutes in uns. Und das muss man mal verstanden haben. Es gibt ganz tolle Theorien, auch in der Erziehung. Ja, da geht es dann darum, dass man das Umfeld gut gestalten muss. Und wenn Kinder in einem guten Umfeld aufwachsen und Bildung bekommen, dann neigen sie nicht so sehr dazu, kriminell zu werden zum Beispiel. Und da ist ganz, ganz viel Gutes und Wichtiges drin. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Es ist wichtig für Kinder in der Entwicklung eine gute Umgebung zu schaffen. Das Problem ist nur, egal wie gut die Umgebung ist, es verändert das menschliche Herz nicht. Und wenn es Menschen richtig gut geht, wir sagen, dann geht es den Menschen zu gut, ja, oder wie heißt das, dann geht der Esel auf Eis, oder irgendwie gibt's so Begriffe oder Sprichworte. Wenn es uns zu gut geht, dann sorgen wir selbst dafür, dass es uns nicht mehr gut geht, weil wir selber von Natur aus sündige Menschen sind. Und das kalkulieren Menschen ohne Gott nicht mit ein. Und deswegen funktioniert das auch immer nur in eine begrenzte Zeit und dann halt nicht mehr, weil es kommt immer der Mensch dazwischen. Und Paulus ist hier sehr, sehr realistisch. Realistisch. Also man könnte auch sagen, er war vielleicht ein Pessimist. Das ist ja ein sehr düsteres Bild, was er zeichnet. Ich habe das mal jemandem gesagt, kann mal die nächste Folie nehmen, mal jemandem erzählt, ich glaube, dass der Mensch an sich schlecht ist. Und das war echt anstrengend für diesen Menschen zu ertragen. Er hat gesagt, er hat da noch tagelang, wochenlang drüber nachgedacht. Das hat ihm richtig zu schaffen gemacht, wie ein negatives Menschenbild in mir sein kann. Und das klingt wirklich düster und pessimistisch. Aber ich glaube, dass Paulus sehr realistisch ist. Und das ist besser, als wenn man Dinge ausblendet. Ich kann die menschliche Natur nicht einfach ausblenden und sagen, das klappt schon irgendwie. Wir machen das so gut und wir machen ein paar Regeln. Da haben wir es wieder, das Gesetz. Ja, wir machen auch in unserer Gesellschaft Regeln. Und dann halten wir uns alle daran und dann können wir wunderbar miteinander zusammenleben. Das Problem ist, die Menschen halten sich nicht an Regeln. Und teilweise können sie es auch nicht. Ja, jeder hat da vielleicht ein anderes Maß, was er schafft und wie gut er werden kann, wie gut er als Mensch werden kann. Aber du schaffst es nicht, ein guter Mensch zu werden. Da ist Paulus sehr realistisch, möchte ich sagen. Auch wenn es pessimistisch klingt, er ist realistisch. Aber nicht nur das. Eigentlich ist es sogar positiv. Denn Paulus zeigt uns einen Ausweg aus der Situation. Und deswegen ist das eben nicht nur realistisch, sondern positiv. Es ist optimistisch. Und zwar geht es hier um das Gesetz des Geistes, des Heiligen Geistes. Das mosaische Gesetz, daran scheitern wir immer wieder, an all den Regeln und Gesetzen, die wir haben. Wir können den Ansprüchen letztlich nicht genügen. Und immer wenn wir versuchen, Dinge aus eigener Kraft zu tun, werden wir in den Augen Gottes scheitern. Wir werden möglicherweise vor den Menschen gut dastehen. Wir können manches sehr gut machen und die Leute sagen, ey, du bist ein guter Mensch und du, was du alles geleistet hast und was du auf die Beine gestellt hast, ist wirklich der Hammer und wie du mit Menschen umgehst, ist super. Ich sag dir eins, vor Gottes Augen wirst du es nicht schaffen, stehen zu bleiben. Wir haben heute von dieser Heiligkeit gesungen. In Gottes Heiligkeit, da vergehen wir. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir sind Wasser, wir sind ein Tropfen Wasser und er ist ein Waldbrand. Ja, dieser Tropfen Wasser kann in der Nähe des Waldbrandes nicht existieren. Wir verdampfen. Wir können mit unserer eigenen Kraft vor Gott nicht bestehen. Die Hilfe kommt vom Geist Gottes. Das ist das Schöne. Wenn er in uns wohnt, wenn er in uns Raum bekommt, wenn wir ihm Platz machen, oder lass es mich übertragen, wenn wir ihn füttern. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wir müssen den Heiligen Geist nicht füttern, aber in gewisser Weise, wir müssen ihm Raum geben, wir müssen ihm Platz schaffen, damit der eine Wolf gewinnt und der andere verkümmert und kleiner wird. Der Geist Gottes und unsere menschliche Natur stehen sich unversöhnlich gegenüber und darin liegt jetzt der Kampf, dem Geist Gottes Raum zu geben. Das ist eigentlich der eigentliche Punkt. Es geht nicht darum, wieder neue Gesetze aufzustellen. Und das haben viele Gemeinden gemacht im Laufe der Zeit. Sie haben wieder neue Gesetze entwickelt, wie man sich als Christ gut benehmen soll, was man als Christ anziehen soll. Ja, also das hier ist vor 40, 50 Jahren Hölle. Also eine Jeanshose auf der Bühne oder vorne im Altarraum, das ging nicht. Es war nicht erlaubt. Ohne Krawatte ging nicht. Bei anderen Gemeinden war das genau andersrum. Wenn du eine Krawatte getragen hast, war das Stolz und Stolz war nicht gut. Du durftest keine Krawatte tragen. Also manche Gemeinden hatten auch ihre eigenen Regeln. Ich möchte das auch nicht schlecht machen, weil das war möglicherweise auch in der Zeit vielleicht auch für manche Leute richtig und wichtig. Ja? Aber diese ganzen Regeln helfen uns auch nicht weiter. Denn dann geht es wieder los, dass wir versuchen, diese Regeln einzuhalten. Und wie muss man richtig leben? Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Auch was darf ich essen? Darf ich jetzt Alkohol trinken als Christ oder darf ich keinen Alkohol trinken? Wie ist denn das jetzt eigentlich? Die einen regeln das so, die anderen regeln das anders. Und so kämpfen wir wieder mit diesen ganzen kleinen Gesetzen. Das ist so, wie die Pharisäer das früher gemacht haben. Die hatten auch ganz viele zusätzliche Gesetze noch erfunden. Nicht, weil sie die Leute ärgern wollten, sondern weil sie unbedingt Gott gefallen wollten. Dann haben sie gedacht, dann gehen wir auch nur mal sicher und dann machen wir noch ein paar zusätzliche Gesetze, die noch schwieriger sind einzuhalten. Und letztendlich waren alle, oder alle nicht, aber viele Juden waren letztendlich nur damit beschäftigt, diese ganzen Gesetze irgendwie zu umgehen. Also okay, das habe ich nicht falsch gemacht, aber ich mache so einen Umweg dann, wo du irgendwo denkst, was soll das eigentlich? Ja, wenn das falsch ist, ist es falsch, dann ist auch der Umweg falsch. Aber es ging nur darum, das richtig zu tun. Aber wir schaffen es nicht, wir können all diesen Gesetzen nicht genügen. Das ist nicht der Weg, der uns weiterhilft. Es geht nur über den Heiligen Geist. Aber wie kommt dieser Heilige Geist in mein Leben? Nur durch das, was Jesus für mich getan hat. Er war tatsächlich der einzige Mensch, der nicht an seiner eigenen menschlichen Natur gescheitert ist. Der hat es tatsächlich geschafft, alle diese Gesetze zu halten und zu erfüllen. Und deswegen hatte er die Möglichkeit, uns zu befreien von diesem Gesetz. Er ist stellvertretend für uns gestorben, sozusagen den Lohn der Sünde, heißt es bei Paulus. Und er ist auferstanden von den Toten. Und weil er auferstanden ist, haben wir die Hoffnung, dass auch wir auferstehen werden von den Toten. Denn noch ist unser Körper vergänglich. Also wir sind zwar erlöst, aber unser Körper ist noch vergänglich. Wir sind da noch drin. Wir sind noch nicht, das ist noch nicht komplett sichtbar, was wir einmal sein werden. Es heißt auch in diesem Römer Kapitel 8, dass die ganze Schöpfung seufzt und auch wir seufzen werden, weil wir nicht erlöst, weil wir uns nach dieser Erlösung sehnen, dass das sichtbar wird, was Gott getan hat. Wir sehnen uns nach der Erlösung unseres Körpers, aber es ist gleichzeitig unsere Hoffnung. Wir wissen, dass wir einmal auferstehen werden von den Toten. Der Geist Gottes lebt in uns durch das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist ein Geschenk. Dafür können wir nichts machen. Wir singen als Ranger immer dieses Lied. Ich sage ja zu dem Geschenk, dass du für mich starbst am Kreuz. Ja, da können wir gar nichts tun. Aber was passiert denn jetzt? Jetzt sollen wir doch in diesem Geist leben. Und wie ich schon sagte, Auch hier scheitern wir wieder an unserer Natur. Wir wollen versuchen, jetzt gute Christen zu sein. Wir wollen eine gute Fassade aufbauen. Das passiert dann manchmal automatisch, weil wir eben auch das nicht schaffen. Und dann bauen wir automatisch eine christliche Fassade auf, weil wir uns nicht trauen, unsere Fehler voreinander zuzugeben. Aber genau das sollen wir. Es steht an anderer Stelle in der Bibel, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer die tiefsten Probleme und Geheimnisse unseres Lebens ausplaudern sollen. Das heißt einfach mal, dass wir voreinander ehrlich sind und nicht so tun, als ob wir perfekt wären. Sondern einander die Sünden bekennen heißt, ja, ich schaff's auch nicht, ich habe halt auch so ein paar Fehler gemacht und tut mir da leid, da habe ich eigentlich auch wieder versagt. Das darf man voneinander wissen. Denn das Problem ist nämlich, wenn wir alle das nicht zugeben, dann denkt jeder, der andere ist perfekt, nur ich bin doof, nur ich schaffe das nicht. Und dann denkt auch jeder, Gott liebt mich nicht, weil die anderen sind ja alle perfekt, die liebt Gott. Aber mich, ich sehe meine ganzen Fehler und mich liebt Gott nicht. Aber wenn wir anfangen, ehrlich voneinander zu sein und offen zuzugeben, dass wir alle nicht perfekt sind, dass wir es alle nicht schaffen, dann hilft das. Und dann denken wir nicht nur von uns selber so schlecht, sondern wir wissen, okay, mit meiner eigenen Kraft schaffe ich es nicht. Ich bin angewiesen auf den, der mich erlöst hat, nämlich Jesus Christus. Und so leben wir jetzt in so einer Zwischenzeit. Ich lese das nochmal genau vor, wie es Römer 8, Vers 26 sagt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Ich glaube, Paulus redet hier von dieser Gabe, mit einer besonderen Gebetssprache zu Gott zu beten. Beten im Heiligen Geist, beten in Zungen, wie man das bezeichnet. Also eine Sprache, die ich von meinem Intellekt nicht begreifen kann, von meinem Verstand nicht verstehe. Ich weiß nicht, was ich bete, aber ich lasse sozusagen den Heiligen Geist beten. Ich gebe dem Heiligen Geist Raum, ich bete in einer neuen Gebetssprache, weil mir manchmal die Worte fehlen. Und es gab Zeiten in meinem Leben, und es wird sie sicherlich auch in Zukunft geben, da hast du vielleicht so eine große Not oder siehst keinen Ausweg und du hast irgendwie auch schon alles gebetet, was du irgendwie beten konntest. Irgendwie bist du leer gebetet, aber du stehst immer noch so vor Gott und willst eigentlich weiterbeten, weißt aber auch nicht wie. Und dann habe ich angefangen, in Zungen zu beten. In dieser Gebetssprache, die ich nicht verstanden habe. Zu beten, zu singen, je nachdem. Manchmal machen wir das hier im Gottesdienst auch. Weil ich dem Geist Gottes Raum geben will, weil ich möchte, dass der Heilige Geist in mir arbeitet und ich weiß, dass der Heilige Geist mich dann vor Gott vertritt im Gebet, so wie das Paulus hier ausdrückt. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist in dir ist, also du mit dem Heiligen Geist verbunden bist und du kennst das nicht, dieses Gebet in einer Gebetssprache, dann streck dich doch mal danach aus. Ich wünsche dir, dass du dich danach sehnst. Ja, ich möchte das auch. Ich möchte in dieser Sprache beten. Das ist jetzt nicht so, dass du sonst, wenn du das nicht tust, dass du dann verloren bist oder so, dass Jesus dich nicht liebt. Das hat damit nichts zu tun. Aber es ist etwas, was Gott dir geben will. Gerade damit du in schwierigen Zeiten durchkommst, wenn du nicht mehr weißt, wie du beten sollst, dass du dann in der Kraft und in der Fülle des Heiligen Geistes beten kannst. Und wenn du das kennst, tust oder schon mal gemacht hast, dann hör nicht auf damit. Mach das weiter, bete regelmäßig, zu Hause, wie auch immer. Übe das, entwickel das. Weil sonst, wie mit dem Bild mit den Wölfen, verkümmert das. Du musst das dem Geist Gottes Raum geben und praktizieren. Und dann wirst du erleben, was auch in deinem Leben passiert und wie der Heilige Geist dich verändert. Dann ist es nicht mehr deine Kraft, dass du versuchst, alles richtig zu machen, sondern der Geist Gottes erfüllt dich und leitet dich in dem, was du tun sollst. Die Frage ist, willst du das wirklich haben? Ja, das bezweifle ich manchmal. Ich glaube, bei vielen Menschen ist das so, die denken sich, ach, ist nicht so wichtig oder brauche ich nicht, habe ich die letzten 30 Jahre, 40 Jahre meines Lebens nicht gehabt, brauche ich die nächsten Jahre auch nicht mehr. Wenn Gott uns was anbietet, sollten wir es doch eigentlich annehmen, oder? Ich finde das eigentlich ganz gut. Für den Kampf, für diesen geistlichen Kampf, das, was der Geist will und das, was wir wollen, da brauchen wir halt den Heiligen Geist, um diesen Kampf auch zu gewinnen. Das ist nicht ein Kampf, den wir mit Waffengewalt machen oder auch mit Diskussionen, wo wir uns mit anderen Leuten irgendwie streiten, wer jetzt die richtige Meinung hat, sondern es ist ein Kampf der Gedanken, der in uns eigentlich meistens stattfindet. Ein Kampf, wie wir uns verhalten sollen. Aber meistens spielt ganz, ganz viel in unserem Denken. Deswegen sagt Paulus auch an einer anderen Stelle, wir sollen unser Denken erneuern. Auch das geht nur durch den Heiligen Geist in uns. Ohne ihn schaffen wir das nicht. Das Ganze ist keine Selbstverwirklichung. Und das ist für manche jetzt vielleicht eine Enttäuschung. Weil eigentlich hören wir in unserer Welt und unserer Zeit immer so das Motto, dass wir uns selbst verwirklichen sollen. Tu das oder lebe so, wie du wirklich bist. Ja, entdecke das Kind in dir. Sei einfach der, der du bist und versuch nicht der zu sein, den andere in dir sehen, sondern lebe deine Bedürfnisse aus, steh zu deinen Bedürfnissen, mach, was du willst, wenn es keinen anderen schadet. Das ist so die Einschränkung dann. Aber ansonsten, leb so, wie es sich für dich gut anfühlt. Tu das, was du immer tun wolltest. Wenn du früher Träume hattest, dann verwirkliche deine Träume. Mach das einfach. Und wenn dich andere Menschen davon abhalten, dann trenn dich von ihnen. Auch wenn es dein Ehepartner ist. Dann trennt euch, weil das klappt nicht mit euch zusammen. Es geht darum, dass jeder sich selbst verwirklichen kann. Darum geht es nicht hier. Es gibt zwar viele gute Gedanken dabei, wenn man ehrlich ist, mal entdeckt, wer man eigentlich ist, wenn man herausfindet, was sind eigentlich die tiefsten Bedürfnisse, die mich antreiben. Das hat viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Also das ist nicht verkehrt, das brauchen wir auch mal. Aber die Grundannahme ist falsch. Dass wir selber etwas Gutes in uns haben und das nur verwirklichen müssen. Denn Paulus sagt, in uns ist nichts Gutes. Und das können wir auch nicht oder sollten wir auch nicht verwirklichen. Sondern eigentlich geht es darum, dass wir Gott verwirklichen in uns. Klingt ein bisschen schwierig vielleicht, ne? Boah, jetzt muss ich immer alles das machen, was Gott will. Ich muss immer alles das tun, was Gott will. Ich darf gar nicht mehr tun, was ich will. Ich darf gar keine eigenen Wünsche mehr haben. Ich darf gar keine eigenen Freuden mehr haben. Alles, was mir Spaß macht, das will Gott wahrscheinlich gar nicht. Und er will immer was anderes. Ja, ich darf nicht zu Hause sein und mal lecker Fernsehen gucken und Chips essen und Wein trinken. Nein, ich muss auf den Knien sitzen und knien und beten und fasten und beten und so. Und das macht alles keinen Spaß. Das ist so dieses Bild, was wir vielleicht manchmal haben. Ich glaube, das ist komplett falsch. Und ich glaube, das hängt viel damit zu tun, dass wir das verwechseln. Was sagt der Geist Gottes und was sagen andere Christen? Ich habe vorhin schon erwähnt, man hat alle möglichen Regeln heute noch und auch früher gehabt, was man als Christ tut, was man nicht tut. Ich glaube, das muss jede Generation oder auch jeder Mensch selber für sich neu definieren. Wie soll ich leben in der heutigen Welt? Wie gehe ich mit dem Mainstream heutzutage um, mit dem, was die Gesellschaft so denkt? Welche Antwort habe ich darauf? Und die Antworten, die unsere Vorfahren vor 10, 20, 30, 50, 100 Jahren hatten, müssen nicht unbedingt immer dieselben konkreten Antworten sein, wie wir damit jetzt heute umzugehen haben. Das müssen wir selber herausfinden. Aber es geht nicht darum, was wir tun, es geht nicht darum, welche Regeln wir einhalten, sondern es geht darum, gebe ich dem Geist Gottes Raum. Und ich glaube, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben, dann befreit er uns von all dem, was uns belastet und was uns schwerfällt. Ich glaube, je mehr wir in diesem Kampf dem Geist das tun, was Gott will, umso besser fühlen wir uns selber. Ich glaube, unsere eigenen Bedürfnisse werden mehr befriedigt, wenn wir das tun, was Gott will, als wenn wir das tun, was wir selber wollen. Denn wir wissen meistens gar nicht, was wir selber wollen oder wissen nicht, dass das uns nicht gut tut. Viele Menschen denken, wenn ich das und jenes tun darf, dann bin ich frei. Und sie merken nicht, wie sie immer mehr in Abhängigkeit geraten. Ja, das mag bei manchen, mögen das ja Süchte sein. Ja, ich will das tun und ich tue das und ich habe ein Bedürfnis danach und ich tue das immer mehr und irgendwann merke ich plötzlich, ich komme davon gar nicht mehr los. Ich bin gefangen. Ich bin nicht frei. Ich tue nicht, was ich will, sondern ich bin eigentlich ein Getriebener. In Matthäus 16, Vers 25, da drückt das Jesus einmal so aus. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden. Ich glaube, wenn wir uns nach dem ausrichten, was Gott will, dann kommen wir mit unseren Bedürfnissen nicht zu kurz. Weil Gott uns geschaffen hat mit vielen, vielen Bedürfnissen, die wir haben, nach Liebe, nach Essen, nach Geborgenheit, nach Musik, nach Freude. Und all das bekommen wir von Gott. Gott möchte uns das nicht vorenthalten. Aber es geht zuerst um sein Reich, um das, was Gott will. Und wir merken in dem Augenblick, je mehr wir uns nach dem ausstrecken, was Gott wirklich will, umso mehr wird es uns gut gehen. Umso mehr werden wir glücklich sein. Wir werden feststellen, es geht mir besser, als wenn ich das getan hätte, was ich anfangs eigentlich tun wollte. Aber mit ein bisschen Abstand stelle ich fest, das hätte mir nicht gut getan. Das war nicht gut für mich. Nicht immer ist alles das, was ich haben will, auch gut. Das wissen Eltern, die Kinder erziehen, ja, was Kinder alles haben wollen. Wir wissen genau, das tut ihnen nicht gut. Die können nicht von morgens bis abends Eis essen. Ist nicht gesund. Deswegen versuchen wir, sie davor zu bewahren. Und irgendwann begreifen wir auch, wenn wir älter geworden sind, es ist ganz gut, dass ich so ein paar gute Verhaltensweisen, ein paar gute Regeln von meinen Eltern mitbekommen habe. Letztendlich geht es mir besser. Ich komme besser klar damit. Aber dann geht der Text weiter. Und das bleibt eigentlich positiv, denn das heißt dann in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles, ich sag's nochmal, alles zum Guten mitwirken lässt, also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Wie genial ist das jetzt? Ich brauche vor nichts Angst zu haben. Ich brauche keine Angst zu haben vor schlimmen Ereignissen, vor irgendwelchen Dingen, die mir widerfahren, denn alles wird mir zum Besten dienen. Weil ich Jesus nachfolge, weil der Geist Gottes in mir lebt. Ich brauche keine Angst zu haben, ich habe Hoffnung. Und es werden schwierige Zeiten kommen, das kann ich euch versichern. Es ist nicht immer alles schön, so ist halt das Leben. Das ist der Realismus, den Paulus hatte. Das Leben ist nicht immer einfach. Aber wenn wir den Heiligen Geist haben, dann wird alles, was uns begegnet, uns zum Besten dienen. Und wenn du in einer herausfordernden Situation stehst, dann nimm diese Herausforderung an und sag, okay, Jesus, wo liegt die Chance hier? Was kann ich tun? Ich sehe nicht das Problem, ich sehe Gottes Chance, durch dieses Problem in meinem Leben etwas zu bewirken, etwas zu schaffen, was anders nicht zu schaffen wäre. Und ich kann wachsen, wie ich vorher nicht wachsen könnte. Gott hat einen richtig guten Plan mit mir. Gib diesem Heiligen Geist in dir Raum, damit sich Gottes Gedanken in dir verwirklichen können. Und du wirst feststellen, es geht dir dabei richtig gut. Römer 8, 31 bis 32, es wird weiter ermutigend. Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? 33, wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst hat sie ja für gerecht erklärt. Also nicht wir, nicht unsere menschliche Tenor. Gott hat uns durch Jesus Christus für gerecht erklärt. 35. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod? Jetzt müssen wir eins bedenken. All das, was Paulus hier aufzählt, hat er erlebt und haben viele Christen erlebt. Das heißt jetzt eben nicht, ey, glaub an Jesus und alles ist super. Nee, die haben das erlebt, aber das konnte sie nicht trennen von der Liebe Gottes. Und deswegen konnten sie da durchgehen, deswegen haben sie das ertragen, deswegen haben sie ihr Leben eigentlich bis zum Ende erfolgreich, möchte ich mal sagen, gelebt. Und dann kommt zum Schluss dieses Kapitels dieser richtig tolle Abschluss, denn ich bin überzeugt. Das ist wirklich diese Grundannahme, die unter diesem ganzen oder über diesem ganzen Kampf steht zwischen dem, was ich will, was mein Fleisch, was mein Geist will und dem, was Gottes Geist will. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Damit wir diesen Kampf gewinnen, damit der richtige Wolf in unserem Leben gewinnt, müssen wir dem Geist Gottes mehr Raum geben in unserem Leben. Ich tue das zu wenig. Ich gehe jetzt mal voran mit Offenheit. Ich mache das zu wenig. Ich denke über alles Mögliche nach. Und zu wenig gebe ich dem Geist Gottes Raum. Warum das nicht mal einplanen im Alltag? Planst du das ein? Planst du Zeiten mit Gott ein? Nicht, und da mache ich jetzt kein neues Gesetz, du musst jeden Tag jetzt Bibel lesen und stille Zeit machen und beten und das. Das ist ja wieder gesetzlich und das, da werden wir scheitern. Wenn du dir vornimmst, ich will jetzt jeden Tag, keine Ahnung, morgens um 7 stehe ich auf oder um 6 oder um 5 und dann lese ich eine halbe Stunde Bibel und bete. Je nachdem, was für ein Typ du bist, wirst du daran scheitern. Aber geh doch mal anders an. Damit ich leben kann, muss der Geist Gottes frei werden. Da muss mehr Platz kriegen. Ich muss den nähren. Und deswegen brauche ich Zeit für den Heiligen Geist. Das kann man machen mit Gottes Wort, indem ich in Gottes Wort lese. Das kann ich machen, indem ich zu Gott rede oder ich auf Gott höre. Ich kann das machen mit Musik, mit Anbetung, um dem Geist Gottes Platz zu schaffen in meinem Leben. Weil ich dann automatisch, möchte ich mal sagen, in Anführungszeichen, automatisch erleben werde, wie ich in meinem Leben siegreich vorankommen werde, wie ich mehr und mehr so leben kann, wie Gottes Geist das auch eigentlich will. Und dann ist dieser Kampf, den wir da teilweise führen, ich sag mal leichter, wenn wir Gottes Geist Raum geben, wenn wir auf Jesus schauen. Und gerade dann, wenn wir in schwierigen Zeiten stehen, das gelingt mir auch nicht immer, ich entscheide mich manchmal falsch. Ich tappe manchmal wirklich in diese Falle rein, dass ich sehr, sehr menschlich reagiere oder mich menschlich verhalte. Und das will ich nicht. Ich will bewusst versuchen, in manchen Situationen dem Geist Gottes Zeit zu geben, Raum zu geben, zu sagen, okay Gott, was willst du jetzt? Heiliger Geist, komm jetzt mal, ich brauche dich jetzt gerade mal, weil ich bin jetzt gerade mit meiner persönlichen Kraft am Ende. Ich würde jetzt, keine Ahnung, dies oder jenes tun. Wenn ich das nicht tun soll, bitte hilf mir jetzt. Ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft. Ich möchte euch einladen, wenn wir gleich in einer Lobpreiszeit sind, mal nicht die Lieder einfach nur so zu singen, weil wir das so gewohnt sind oder weil dir vielleicht das eine oder andere Lied gut gefällt, hat eine schöne Melodie und singen macht ja fröhlich, sondern nutzt diese Zeit mal ganz bewusst, indem du diese Lieder singst, diese Aussagen über Gott singst, dass du dir bewusst machst, wie groß Gott ist und du sagst, auf die Art und Weise will ich jetzt mal dem Geist Gottes in meinem Leben Raum geben. Je mehr ich darüber nachdenke, wer Gott ist, wie groß Gott ist, was er für mich getan hat, umso mehr Platz bekommt er in meinem Leben. Und der eine Wolf wird stark und der andere verkümmert. Es stimmt, nichts kann uns aus Gottes Hand reißen, gar nichts. Aber wir können diesen Geist Gottes in uns verkümmern lassen. Wenn wir diesem Geist Gottes keinen Raum geben, dann wird er kleiner. Und der andere Wolf gewinnt. Das heißt, nicht äußere Umstände machen dir den Heiligen Geist kaputt. Nicht äußere Umstände tragen dazu bei, dass du diesen Kampf verlierst, sondern eigentlich du selber, indem du zu wenig Platz für den Heiligen Geist hast. Und deswegen liegt es in deiner Hand, ob du diesen Kampf gewinnst. Nicht, weil du so stark bist, sondern weil Gottes Geist in dir Raum bekommen muss. Und wie viel Raum er hat, das liegt an dir. Lasst uns in eine Gebets-, Anbetungs- und Lobpreiszeit gehen und dem Geist Gottes mal ganz bewusst Raum geben. Jetzt auch in dieser Zeit. Guck mal nicht auf die Uhr, wann ist er endlich fertig oder wann singt er endlich mal mein Lieblingslied.